dich grüßen, Herr Jesus, wäsch die Füße, die Luft ganz stille stand.
Deutschland 1848. Die Droste stirbt als größte Dichterin Deutschlands. Marx und Engels veröffentlichen ihr kommunistisches Manifest. In Paris findet die Februarrevolution, in Deutschland und Österreich die Märzrevolution statt. In der Paulskirche tritt die Nationalversammlung zusammen. Jakob Grimm ist dabei. In Wien wird der linksstehende Demokrat Robert Blum erschossen. In Ungarn und in der Tschechei gibt es Aufstände gegen die Habsburger. In Kalifornien lösen Goldfunde Massenwanderungen aus. In Deutschland wird der 12-Stunden-Tag gefordert, denn 16 Stunden Arbeit am Tag sind auch bei Kindern Durchschnitt. Otto Lilienthal wird geboren.
In Krankheit oder Grämen die Sinne mir zu nehmen, zu töten den Verstand. Doch ist es so vergiftet, dass es Vernichtung stiftet, wenn es mein Herz umfleust, so lass mich ihn verlieren, die Seele heimzuführen, den reich begabten Geist. Hast du es denn beschlossen, dass ich soll ausgegossen ein Todgewässer stehen, für dieses ganze Leben? So will ich denn mit Beben an deine Prüfung gehen.
Lieder der Droste kann 1848 niemand mehr verstehen. Ihr Verfallsdatum scheint überschritten. Die 20 Jahre der inneren Emigration im Rüschhaus und auf der Meersburg bekommen den Liedern nicht. Was der Droste musikalisch nicht gelingt, nämlich in der selbstgewählten Isolation das romantische Ideal der Freiheit weiter zu denken und weiter zu komponieren, das gelingt ihr literarisch umso eindrucksvoller. Der Elfenbeinturm, in dem ihre Musik biedermeierlich eingeht, wird für die Dichterin zum Gewächshaus fantastischer Gedichte und Geschichten, die die Zeiten überdauern werden.
Wieso kann die unheilvolle Luft des Vormärz, in der ihre Musik so unerträglich süßlich zu riechen beginnt, Annettes Dichtung nichts anhaben? Nun, ihre späten Erzählungen und Gedichte entheben sich nicht nur der Tagesaktualität, an deren Maßstäben die Lieder zerbrechen, sondern sie setzen diese Maßstäbe selbst. Sie schaffen, wie alles Klassische, ihre eigenen Regeln.
Werke wie die Judenbuche sind formal und sprachlich so genial, dass niemand mehr danach fragt, was 1842 noch in der Welt geschah. Und so überleben sie aus eben demselben Grund, aus dem ihre Lieder zu verwesen beginnen.
Friedrich Mergel war 12 Jahre alt, als seine Mutter einen Besuch von ihrem jüngeren Bruder erhielt, der in Brede wohnte und seit der törichten Heirat seiner Schwester ihre Schwelle nicht betreten hatte. Simon Semmler war ein kleiner, unruhiger, magerer Mann mit vor dem Kopf liegenden Fischaugen und überhaupt einem Gesicht wie ein Hecht. Ein unheimlicher Geselle, bei dem dicktuende Verschlossenheit oft mit ebenso gesuchter Treuherzigkeit wechselte, der gern einen aufgeklärten Kopf vorgestellt hätte und stattdessen für einen fatalen Händelsuchenden Kerl galt, dem jeder umso lieber aus dem Wege ging, je mehr er in das Alter trat, wo ohnehin beschränkte Menschen leicht an Ansprüchen gewinnen, was sie an Brauchbarkeit verlieren.
Die Droste wusste von dem unvorstellbaren Elend, in dem die untersten Schichten vegetierten. Das Sittengemälde aus dem gebirgichten Westfalen, wie sie ihre Novelle untertitelte, wirft seit dieser Zeit einen großen literarischen Schatten auf die verheerenden Lebensumstände der Landbevölkerung Westfalens.
Die Droste lernte bei den Untertanen ihres Onkels in Bökendorf und Bellersen unvorstellbare Armut, Alkoholismus und Verbrechen kennen. Sie zeichnete in ihrer Judenbuche von den Einwohnern ein schlimmes Bild. Ein Bild auch des wachsenden Hasses nach außen und nach oben, gegen Außenstehende und Mächtige. Das Gericht in Brakel registrierte damals für ein Dorf mit 80 Familien innerhalb von 6 Jahren nicht weniger als 580 Prozesse.
Private Katastrophen wurden alltäglich und im Endstadium sogar zur Volksbelustigung. Bei Bränden, so berichtet der Pfarrer in Bellersen, wurde nicht mehr gelöscht, stattdessen kreiste die Flasche Korn.
Diese Zustände trieben die ehemaligen Dichterfreunde der Droste auf die Barrikaden, sie aber in die Isolation. Wie jemand, der selbst schuld ist oder sich zumindest zu den Schuldigen rechnet, entzieht sich die Droste den Tagesereignissen. Und folgerichtig lässt sie den Friedrich Mergel selbst seine abwegige Geschichte und die der ganzen Menschheit korrigieren. In der Novelle funktioniert die moralische Selbstreinigungskraft der angeschlagenen Gesellschaft noch. Der Missetäter erhängt sich.